Liebe Zuhörer, ja, es ist wirklich wahr. FDH Podcast geht weiter. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute nach einer etwas längeren Pause endlich wieder begrüßen darf. Wir haben in den kommenden Wochen und Monaten wieder spannende Themen für Sie, die wir gemeinsam mit Dozentinnen und Dozenten der FDH Gießen angehen, um Ihnen möglichst wertvolle Impulse zu geben. Jeden zweiten Freitag um 16 Uhr erreicht Sie eine brandneue Folge mit Inhalten für Herz und Verstand. Ich hoffe, Sie können von unserer Arbeit profitieren und wenn das so ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf unsere Arbeit aufmerksam machen, entweder über Social Media oder im persönlichen Gespräch. Vielen Dank. Eigentlich wollten wir unseren Podcast mit einem anderen, nicht ganz so schweren Thema wieder beginnen. Aber die aktuellen Ereignisse in und um Israel haben uns dazu veranlasst, das heutige Thema zu behandeln. Der 7. Oktober 2023 war ein Tag, an dem die meisten von uns mit schrecklichen Bildern konfrontiert wurden. Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Raketen Wohngebäude zerstören, wie Menschen am helllichten Tag auf der Straße vor Schüssen fliehen und Kinder sich in Luftschutzbunkern verstecken müssen. Und ein Begriff, der seither in aller Munde ist, bezeichnet diejenigen, die Israel auf solch grausame Weise überfallartig angegriffen haben. Die Hamas. Deswegen möchten wir heute der Frage nachgehen, wer sind eigentlich die Hamas? Was zeichnet sie aus? Welche Rolle spielt der Islam in ihrem Denken? Und vieles mehr. Und darüber spreche ich gleich mit Dr. Carsten Polanz. Er ist Dozent für Islamwissenschaft an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Herzlich willkommen, Herr Polanz. Herr Polanz, wie haben Sie persönlich zunächst die Berichte und Bilder aus Israel in den letzten Tagen wahrgenommen?
Ja, es geht einem sehr, sehr nah, muss ich sagen. Also ich war noch vor kurzem in Israel zu einer Studienreise hier mit der Hochschule, mit einem Kollegen und 50 Studierenden aus dem Bachelorjahrgang. Und wenn man das noch so gerade so im vor den inneren Augen Revue passieren lässt, da hat sich das so nicht abgezeichnet. Wir haben viele Gespräche da auch geführt. Es war klar, es liegen Spannungen in der Luft. Es ist nach wie vor ein ungelöster Konflikt und immer wieder auch Zwischenfälle. Aber so massiv und solch ein furchtbarer, grausamer Terror und dass das auch möglich war, das hat mich sehr getroffen, das hat mich sprachlos gemacht, auch wie viele Beobachter, auch viele, die noch viel mehr als ich in der Region unterwegs sind, regelmäßig das auch in ihrer Forschung verfolgen, diesen Konflikt, waren überwältigt davon, waren überrascht, dass der israelische Geheimdienst da offensichtlich nichts von geahnt hat. Dann bang ich natürlich um das Leben, wie viele jetzt, der knapp 200 Geiseln. Und man macht sich Sorgen, dass auch im Alltag immer wieder gehen die Gedanken dahin. Wie geht's den Familien, die um ihre Angehörigen bangen, die jetzt Kinder oder Eltern oder Geschwister dort wissen, in den Händen der Terroristen. Und natürlich hat man Sorge um Flächenbrand in der Region, dass sich auch der Iran noch durch die Unterstützung der schiitischen Hezbollah-Miliz im Libanon in den Konflikt einmischt und das Ganze noch ganz andere Ausmaße annimmt. Und man ist traurig. Also wenn man die Bilder sieht, was auch auf deutschen Straßen jetzt sich abspielt, auch bei pro-palästinensischen Demos teilweise, antisemitische Propaganda, was sich in Schulen teilweise abspielt, auch da gibt es ja Alarmrufe und sich vorzustellen, in Deutschland jetzt hier auch, dass wir wieder Juden haben, die Angst haben, auf die Straße zu gehen, die teilweise, wie ich gestern hörte, ihre Namensschilder an den Häusern, an der Haustür abmontieren. Das ist schon furchtbar, sich vorzustellen und da auch das macht einem in diesen Tagen sprachlos.
Auf die Thematik kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt ist ja der Begriff Hamas aufgrund der aktuellen Geschehnisse natürlich in aller Munde. Und ich möchte Sie als Islamwissenschaftler gerne fragen, was bedeutet eigentlich Hamas? Um wen handelt es sich da oder um was handelt es sich bei der Hamas und woher kommt diese Gruppe? Und eine Frage, die natürlich damit zusammenhängt, welche Rolle spielt der Islam in ihrer Ideologie?
Also Hamas, der arabische Begriff Hamas, bedeutet Eifer, Enthusiasmus, Kampfgeist, wird aber auch als Akronym verwendet und steht dann für Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, das ist die islamische Widerstandsbewegung. Und diese Gruppe ist entstanden aus dem Umfeld hervorgegangen der Muslimbruderschaft oder ist eigentlich ein Zweig der Muslimbruderschaft, die wiederum ist ja die einflussreichste, größte Massenbewegung, islamische Massenbewegung der Gegenwart mit vielen, vielen Ablegern, auch in Europa und eben ganz stark in den Ländern des Nahen Ostens. Und die Hamas hatte verschiedene Vorläuferorganisationen und war damals schon, bevor sie dann offiziell 1987 im Kontext der ersten Intifada, zu Beginn der ersten Intifada gegründet wurde, hatte sie auch.
Was ist Intifada?
Dieser ersten Aufstandsbewegung, palästinensischen Aufstandsbewegung gegen die israelische Besatzung. 1987 ging das los und dann später gab es noch von 2000 bis 2005 eine zweite Intifada, so eine zweite Aufstandsbewegung. Und da war jeweils die Hamas ganz maßgeblich mit dran beteiligt, insbesondere durch Selbstmordattentate, durch Tötungen von Soldaten, auch von israelischen Zivilisten und verschiedene militärische Operationen. Und sie war aber schon in ihrer Frühzeit, auch in ihren Vorläuferorganisationen, immer vielfältig engagiert sozusagen. Vielfältig hat sie auch dieses islamische Dschihad-Konzept verstanden, gedeutet und umgesetzt. Und dazu gehörte eben neben den militärischen Brigaden immer auch die politische Partei dann oder später dann die politische Partei. Zunächst hatte man sich eben bei diesen Vorläuferorganisationen eher auf die Islamisierung der Erziehung, der religiösen Bildung, der Schulen und so weiter konzentriert. Und dann eben mit der ersten Intifada sich zunehmend auch politisch und dann vor allem militant für die Sache der Palästinenser versucht einzusetzen.
War die Hamas von Anfang an Israel gegenüber feindlich gesinnt?
Von Anfang an dann, das sieht man vor allem in der Charta, in der Gründungscharta der Hamas, mit einem ganz ausgeprägten Vernichtungswillen, also keine Anerkennung des Existenzrechts Israels, im Gegenteil. Und es vermischt sich bei der Hamas also ein sehr stark antijüdisches, ein Bezug auf die antijüdischen Traditionen, auch antijüdische Koranverse, antijüdische Hadithe, überlieferte Aussprüche Mohammeds, die sie heranführen, um ihre Ideologie zu rechtfertigen, islamisch. Und das vermischt sich bei ihnen mit einem ganz ausgeprägten Verschwörungsglauben, also dass die Juden nicht allein die Muslime bekämpften würden in Israel beziehungsweise Palästina, sondern dass sie eben auch weltweit hinter allen Kriegen eigentlich stehen, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg hinter Revolutionen stehen, hinter allen Verwestlichungs-, Säkularisierungsbestrebungen, hinter dem Materialismus und so weiter und all dem, was die Hamas eben aufgrund ihrer islamischen Programmatik als verwerflich, als verderblich, als Ausdrucksform des Unglaubens versteht.
Das heißt, eine von Anfang an bewusst anti-israelische Gruppierung, die aber auch mit der Bevölkerung eng verwoben ist und deswegen auch, ja, auch in Palästina auch ein gewisses Ansehen genießt.
Genau, also zu diesen Zweigen oder Arbeitsbereichen der Organisation gehört immer eben auch schon ein sehr ausgeprägtes karitatives Netzwerk von Hilfsdiensten. Ja, das kann über Stipendien gehen, das kann unter die Einrichtung und Unterhaltung von Schulen gehen, von anderen Bildungseinrichtungen natürlich, die Prägung von Koranschulen, aber eben auch die Befriedigung materieller, alltäglicher Bedürfnisse der Menschen versuchen die Hamas eben dort zu gewährleisten und dadurch gerade breite Teile der Bevölkerung für sich und für ihre Ideologie zu gewinnen. Ja.
Welche Ziele verfolgt die Hamas jetzt durch ihren brutalen Angriff auf Israel?
Also man kann davon ausgehen, dass eines der Hauptziele der Hamas in dieser Situation ist, die Annäherung, die in den letzten Jahren vorangeschritten ist, vieler arabischer Staaten an Israel, die zu torpedieren, die zu unterlaufen und hier ein Zeichen zu setzen, weil wenn diese Annäherung sich fortsetzt, vor allem wenn auch, wie es sich eben jetzt zuletzt abgezeichnet hatte, auch Saudi-Arabien es auf eine Normalisierung der Beziehung zu Israel auf verschiedenen Ebenen anlegt, diesen Weg weiter beschreitet, dann würde die Hamas eben zunehmend an Bedeutung verlieren. Und da ist sie sich einig, da verfolgt sie sozusagen gemeinsames Ziel eben mit dieser schiitischen Hisbollah, im Libanon und mit dem Iran natürlich. Da gibt es ja nach wie vor auch weiterhin diesen ganz starken regionalen Machtkonflikt, auch diesen Konflikt um die islamische Deutungshoheit zwischen Iran und Saudi-Arabien, zwischen diesen Machtblöcken. Und Saudi-Arabien sowie einige Golfstaaten, vor allem auch die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Bahrain und so, haben sich eben Israel angenähert.
Das heißt, die Angriffe sind mitunter ein Druckmittel.
Davon geht man aus, dass also die Hamas hier versuchen will, Druck auf diese arabischen Regierungen, insbesondere auch in Saudi-Arabien, auszulösen, indem eben durch die Gegenreaktionen, die jetzt notwendig sind auf israelischer Seite, möglichst erschreckende, grausame Bilder entstehen von Zerstörung, von Krieg und von auch zivilen Opfern auf palästinensischer Seite, damit es dann sozusagen unmöglich erscheint, weiterhin für die Golfstaaten, vor allem für Saudi-Arabien, diesen Annäherungskurs weiter zu verfolgen. Und dann kommt natürlich, wenn man den Zeitpunkt sich anschaut, auch hinzu, dass es der 50. Jahrestag war des Oktoberkrieges, sogenannten Yom Kippur-Krieges 1973. Und das war natürlich auch nochmal ein Zeichen, was die Hamas damit setzen wollte. Ein anderer Aspekt jetzt ganz praktisch ist natürlich auch, dass durch die, knapp 200 Geiseln, die die Hamas nehmen konnte, sie ein unglaubliches Druckmittel in der Hand hat. Und es ist eine Dilemmasituation für Israel ist, wenn sie einmarschieren in den Gazastreifen, wenn sie versuchen, die zu befreien, werden sie wahrscheinlich ums Leben kommen, die allermeisten dieser Geiseln. Und auf der anderen Seite, wenn sie sich auf Verhandlungen einlassen, wie in der Vergangenheit, da haben sie teilweise gegen einzelne Soldaten, israelische Soldaten, eine große Zahl von palästinensischen Terroristen dann freigelassen, ja, solchen, die in israelischen Gefängnissen saßen, im Gegenzug sozusagen für die Freilassung ihrer Geiseln. Und da hat die Hamas jetzt viel, viel mehr natürlich in der Hand als in der Vergangenheit. Und das ist auch natürlich ein Ziel, das sie jetzt mit dieser konkreten Geiselnahme verbunden hat.
Sie haben es eben schon angesprochen, jetzt gab es auch in Deutschland bei uns Pro-Palästina-Demonstrationen, die ja auch zum Teil zerschlagen wurden. Das zeigt aber, dass es innerhalb unseres Landes Menschen gibt, die das gutheißen, was die Hamas macht. Können Sie uns sagen, wie muslimische Vertreter in Deutschland auf diesen Angriff reagiert haben? Wie positionieren die sich zu Hamas?
Die Reaktionen waren erstmal sehr verhalten. Es gab solche Erklärungen von dem Koordinationsrat der Muslime zum Beispiel in Deutschland, aber verhalten, stark relativierend würde ich das interpretieren und indirekt oft rechtfertigend. Also der Terror wurde schon erstmal verurteilt. Es wurde im Fall des Koordinationsrats davon gesprochen, dass Hamas auch einen Angriff gestartet hat gegenüber Israel, bei der auf beiden Seiten, so heißt es hier, mehrere hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Tausende verletzt wurden und zu befürchten ist, dass die Kämpfe weiter anhalten. Und dann wird aufgerufen, dass der Gewalt ein Ende gesetzt wird, auf beiden Seiten sofort also die Kampfhandlungen eingestellt werden. Das ist jetzt aus der Erklärung vom Zentralrat der Muslime, die auch Teil dieses Koordinationsrates sind. Also was ja irgendwie absurd ist in der Situation, in der sich Israel jetzt befindet, sofort jegliche Kampfhandlungen auf beiden Seiten einzustellen, angesichts auch unter anderem dieser 200 Geiseln und der ganzen Struktur dieser Terrororganisation, die weiterhin besteht im Gazastreifen und zukünftig auch solchen Terror dann ausüben könnte. Und dann ist immer wieder erkennbar in den Erklärungen dieser großen vier Dachverbände, dass man eben versucht, auch das so ein bisschen aufzuwiegen. Also es wird genutzt auch, um quasi dann doch Israel irgendwie an den Pranger auch zu stellen, aufgrund der Besatzungssituation. Und in der Erklärung des Zentralrats zum Beispiel heißt es dann gleich im zweiten Absatz, zutiefst verstörend ist, dass Siedler flankiert durch die israelische Armee seit 2 Jahren palästinensische Dörfer und die Al-Aqsa-Moschee angreifen. Aber es wird hier sozusagen genutzt, um doch indirekt irgendwie zu sagen, es kam zu dieser Explosion, es kam zu dieser Eskalation, wohl vor allem aufgrund der Besatzungssituation, ja. Und das ist ein typisches Kennzeichen dieser Reaktionen, dass man einerseits sich distanziert und andererseits indirekt rechtfertigt. Ein Beispiel ist auch noch wichtig bei der DITIB zum Beispiel. Da gab es eine Predigt jetzt am 13. Oktober im Rahmen des Freitagsgebets. Und da heißt es dann einleitend, also Überschrift, der Islam ruft alle Menschen zum Frieden auf. Die Menschen, die die Saat des Bösen und nicht die Saat des Guten hegen und pflegen, sind auch die Urheber der Kriege um Vorherrschaft und Interessen, die diese unsere schöne Welt in eine Hölle verwandeln. Das ist typisch mehrdeutig, ja, bei solchen DITIB-Predigten. Da wird man erstmal denken, ja, da wird keiner was gegen sagen. Aber dann ist ja die Frage, wer ist denn hier gemeint? Und wenn man bedenkt, dass DITIB ganz stark von Erdogans AKP gelenkt wird aus der Türkei, dass es da eine Abhängigkeit gibt und diese AKP Erdogans in den letzten Jahren die Hamas hofiert hat, unterstützt hat, Hamas-Führer teilweise unter großem Jubel und teils auch antisemitischen Parolen auf Parteikongressen der AKP aufgetreten sind, dann kann man davon ausgehen, dass hier mit den Menschen, die die Saat des Bösen und nicht die Saat des Guten hegen und pflegen und Urheber der Kriege sind, um Vorherrschaft und Interessen, die die Welt in eine Hölle verwandeln, wer damit gemeint ist. Ja, und das ist die Problematik, deshalb ehemalige Funktionäre wie Murat Kaymann haben hier sehr scharf reagiert auf diese Art von Reaktion der Verbände, weil sie sagen, müssen endlich ehrlich werden, müssen endlich aufrichtig uns mit der Saat dieses Terrors, auch mit dem ideologischen Nährboden auseinandersetzen und wir müssen aufrichtig Antwort geben. Und kritisiert also diese mehrdeutigen Formulierungen deutlich, weil sie natürlich das Problem wahrscheinlich eher verschärfen, als dass sie wirklich dem etwas entgegensetzen.
Gibt es neben den von Ihnen genannten Reaktionen auch andere Reaktionen?
Ein positives Beispiel, das sollte man auch nennen, in dem Fall keine dezidiert islamische Organisation, aber die türkische Gemeinde in Deutschland, die hat sehr deutlich und klar reagiert und hat das aufs Schärfste, also den Angriff der Hamas aufs Schärfste verurteilt. Und was sie vor allem gemacht hat, eine ausdrückliche Solidarität mit allen Jüdinnen und Juden. Also sie sprechen den Begriff auch aus, Jüdinnen und Juden, Solidarität mit ihnen erklärt. Und dann führen sie weiter aus, dass es inakzeptabel sei, dass in Deutschland mancherorts Jubelstimmung nach diesen schrecklichen Angriffen aufgekommen ist. Und relativierende Statements dürften dazu nicht hingenommen werden, so heißt es in dieser Erklärung. Also das soll auch erwähnt werden, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, in dieser aufgeregten, polarisierten Situation auch immer genauer hinzuschauen und auch wahrzunehmen, wo tatsächlich echte Distanzierung stattfindet.
Das ist jetzt schon immer mal wieder durchgeklungen, aber wir müssen diesen Punkt meiner Meinung nach ansprechen. Die jüngsten Eskalationen im Nahen Osten haben ja auch Auswirkungen auf jüdisches Leben in unserem Land. In manchen Städten und Regionen unseres Landes fühlen sich Juden heute wieder unsicher. Sie haben das eben schon angedeutet, dass die Namensschilder entfernt werden. Viele werden beschimpft, manche auch körperlich bedroht und angegriffen. In den sozialen Medien und auf Schulhöfen werden offen antisemitische Parolen verbreitet. Was sind Ihrer Meinung nach die Quellen des muslimischen Antisemitismus? Und was befördert den Nährboden, auf dem auch Gruppen wie eben die Hamas aufbauen können?
Ja, das ist das, was so eher Schrecken ausgelöst hat oder ja Verwunderung, Erschrecken, auch Traurigkeit, dass eben man den Eindruck hat, es muss erst richtig knallen, bevor wir aufwachen. Und so ein bisschen auch jetzt habe ich die Sorge mit vielen anderen, die das schon viele Jahre lang beobachten, teilweise auch dazu publiziert haben, dass dieses Thema des Antisemitismus, in dem Fall jetzt vor allem auch in muslimischen Kontexten, muslimischen Milieus, dass wir da wieder einschlafen, ja, dass das wieder abebbt, wenn die Ereignisse sich so ein bisschen legen, wenn andere Ereignisse wieder in den Vordergrund rücken. Aber es ist ein Riesenproblem, was jetzt sichtbar wird, nur verstärkt sichtbar wird. Auch in der Vergangenheit hat immer dann, wenn es Eskalationen im Nahen Osten gab, in dem Verhältnis zwischen Israel und den Palästinensern, auch seinen Nachhall gefunden in deutschen Schulen, auf deutschen Straßen, gerade in Stadtteilen natürlich, in Kontexten, lokalen Kontexten, wo es eine sehr hohe Bevölkerungskonzentration eben gibt von Menschen, die sich mit dieser Region verbunden fühlen, kulturell oder auch religiös, auch den Gruppen, die dort kämpfen. Und das ist jetzt wieder geschehen. Also es wurde offen gerechtfertigt. Es gab diese Vernichtungsfantasien, auch diese Sprüche from the river to the sea, ja, also vom Jordan bis zum Mittelmeer, heißt letztlich, es gibt, soll kein Israel mehr geben. Es geht nicht nur um die Befreiung der 1967 besetzten Gebiete, sondern es geht darum, Israel grundsätzlich jegliches Existenzrecht abzusprechen. Und da ist, glaube ich, wichtig wahrzunehmen, viele wehren sich dann gegen den Begriff des islamischen Antisemitismus oder auch des muslimischen Antisemitismus, weil sie sagen, das hätte eigentlich gar nichts oder kaum mit dem Islam zu tun. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Es hat ganz wesentlich auch mit einem Ideologieimport zu tun. Also wenn wir uns das zum Beispiel in der Charta der Hamas anschauen, dann sehen wir, dass sie an vielen Stellen, in vielen Artikeln eigentlich antisemitisches Verschwörungsdenken aus Europa importiert hat. Dass der Jude letztlich, sie berufen sich da auf diese Schmähschrift, diese antisemitische Schmähschrift, Protokolle der Weisen von Zion, dass also der Jude eigentlich die Weltherrschaft innehat und dass er die Medien kontrolliert, die Wirtschaft, die US-amerikanische Regierung und so weiter, die UNO und viele internationale Gremien. Und dadurch eigentlich alles lenkt und hinter allen auch innerislamischen Konflikten steht. Und dieses antisemitische Verschwörungsdenken, das ist schon in der Zeit des Kolonialismus, teilweise muss man sagen auch durch arabische Christen in die islamische Welt, in den Nahen Osten aufgenommen worden, importiert worden, dort verbreitet worden und dann eben verstärkt im 20. Jahrhundert auch von Muslimen rezipiert, verarbeitet worden und das nochmal verschärft durch eine ganz ausgeprägte Propaganda der Nationalsozialisten. Die haben eng zusammengearbeitet mit Amin al-Husseini, dem damaligen Mufti von Jerusalem, der Hitler auch persönlich getroffen hat, der häufiger in Berlin war und dort auch mitgearbeitet hat an Radiosendungen, die über rund 8 Jahre von 1937 bis 1945 massiv transportiert worden sind, also NS-Propaganda, antisemitische NS-Propaganda, verbunden mit dem mit dem religiös begründeten Anti-Judaismus von Husseini. Und das ist über arabische Programme, die dann auch teilweise ins Persische und Türkische übersetzt worden sind, jahrelang vielen Menschen dort vermittelt worden. Und die in diesen Radiosendungen und auch in einer Schrift, die der Historiker, der Hamburger Historiker Matthias Künzel vor allem sich genauer in seinem Buch angeschaut hat, die Nazis und der Nahe Osten, da zeigt er das sehr deutlich in dieser Schrift und auch in den Radiosendungen wird eben jetzt eine Linie gezogen von den Auseinandersetzungen Mohammeds im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel mit den jüdischen Stämmen in Medina und die sind eben sehr stark auch eskaliert. Da gab es auch teilweise Hinrichtungen eines Stammes, also der Männer eines Stammes, Vertreibungen anderer Stämme, jüdischer Stämme und massive Vorwürfe im Koran dann, die diesseits Besessenheit der Juden, auch ihren intriganten Charakter und ihren Unglauben und vieles mehr halt beklagen. Und diese antijüdischen Verse und auch einige sehr krasse Überlieferungen, die in diesem Sinne gedeutet werden können oder die in diese Richtung gehen, werden jetzt verbunden mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts, mit der Staatsgründung Israels, mit aktueller Politik Israels, so wie sie von palästinensischer Seite aus wahrgenommen wurde. Und verbunden dann eben auch mit diesem antisemitischen Weltverschwörungsdenken. Und das ist ein unheilvolles Gemisch, das unglaublich weit verbreitet ist.
Gibt es Beispiele von Leuten, die aus diesem Denken kommend ausgebrochen sind und das rückblickend reflektiert haben?
Vor einigen Jahren hat Abdel Hakim Uri das am eigenen Beispiel beschrieben. Er ist 92 im Alter von 23 Jahren, so schreibt er, als indoktrinierter Antisemit nach Deutschland gekommen und schreibt davon, dass er in Algerien von klein auf einen unsterblichen Hass gegen Juden und den Staat Israel erlebt habe. Der Jude sei in dieser Sozialisation für alles Böse verantwortlich gewesen, Muslime dagegen ausschließlich Opfer. Und diese Erziehung, schreibt er dann, führt zu einer geistigen Lähmung. Kritik schien ausgeschlossen. Wer sie dennoch übte, wurde selbst zum Feind der Muslime und des Islams erklärt. Jude war in seinem schulischen Kontext ein selbstverständliches Schimpfwort. Und das haben mir auch viele berichtet, mit denen ich auch beruflich zu tun habe. Lehrer, Erzieher, auch Christen, die sich einsetzen, teilweise in der Kinder- und Jugendarbeit in unserem Land, dass ihnen das immer wieder begegnet als selbstverständliches Schimpfwort, du Jude. Und dass es benutzt wird auch unter Muslimen teilweise, wenn man sich wirklich richtig schwer beleidigen will. Und diese Kultur des Hasses, die Abdelhakim Uri beschreibt, die zeigte sich für ihn dann auch unter anderem in regelmäßigen Gebeten des örtlichen Imams in der Moschee, wo dann für die Erniedrigung und Zerstörung der sogenannten verfluchten Juden gebetet wurde. Und ich denke, das müssen wir unbedingt wahrnehmen. Es hat etwas mit dem Islam zu tun. Es ist nicht allein aus dem Islam erklärbar. Es hat ganz wesentlich mit Ideologie-Import aus Europa und von den Nazis zu tun. Aber hier müssen wir an die Wurzeln gehen. Diese Quellen müssen offengelegt werden. Und wir brauchen auch Lehrer, die da sprachfähig sind. Sozialarbeiter, die sich dieser Problematik stellen und vor allem auch in den Verbänden eine viel, viel ehrlichere Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Ich möchte Sie zum Schluss fragen, wie wir als Christen mit dieser aufwühlenden Situation in diesen Tagen umgehen können. Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, dass wir zuallererst beten sollten. Das ist unsere wichtigste Aufgabe in diesen Tagen, glaube ich. Ich vermute, dass es vielen unserer Hörer ähnlich geht wie mir, dass auch wir das verspüren, dass uns das umtreibt, dass wir das selber erstmal auch verarbeiten müssen, auch wenn wir jetzt eben gar nicht in meinem Falle ganz persönlich irgendwie betroffen sind, durch die zum Beispiel die Geiselnahmen. Aber es geht uns sehr, sehr nah und ich glaube, da gilt es, unser Herz auch vor Gott auszuschütten und dann ganz konkret auch für die Menschen zu beten, um die wir wissen, die jetzt in Verantwortung sind, in politischer Verantwortung sind, sollten beten für die Regierung natürlich in Israel, auch für Weisheit in der Frage jetzt, wie man diesem Terrornetzwerk Hamas wirklich begegnen kann und gleichzeitig die Zivilbevölkerung, die unschuldigen Zivilisten, die es natürlich auch in großer Zahl im Gazastreifen gibt, verschonen kann. Das ist ja pervers, diese Strategie auch der Hamas, eben gerade in Schulen, Krankenhäusern, gerade in diesen Bereichen Waffen zu lagern oder ihre Tunnelsysteme unter diesen Gebäuden zu errichten. Und daher wird es sehr, sehr schwierig in den nächsten Wochen, Monaten, was da vor uns liegt. Und da können wir nur Gott um Erbarmen bitten für sein Volk, aber auch für alle Menschen, die in der Region von diesem Krieg jetzt betroffen sind. Und dann, glaube ich, gilt es hierzulande, wo wir die Möglichkeit haben, persönlich in den Begegnungen auch mit Menschen, die umgetrieben sind, auch auf muslimischer und auf palästinensischer Seite, von arabischer Seite, von diesen Entwicklungen, das Gespräch, wo immer die Bereitschaft auf der anderen Seite ist, zu suchen, in Wertschätzung auch gegenüber dem Menschen, der uns gegenübersteht, aber auch nicht zurückzuweichen, wo uns Antisemitismus begegnet, wo uns eine Verächtlichmachung der Juden, eine Entmenschlichung von Juden begegnet, wo wir selbst vielleicht Drohungen oder Einschüchterungen mitbekommen, da brauchen wir auch den Mut. Und darum dürfen wir auch bitten, zu widersprechen, dem uns entgegenzustellen und die zu unterstützen, die Lehrer zu unterstützen, die sich jetzt auch in den Schulen ganz konkret damit täglich auseinandersetzen müssen.
Herr Brulanz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese Einordnung. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reisebich und Sie hörten FDH Podcast.